Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, HörerInnen. Wir sind hier wieder zusammengekommen, um einen neuen Podcast aufzunehmen. SPS Nerdery, die Nummer 13.
13.
Unglücksfolge.
Ja, so? Kann man so
ist sagen. Ist das so?
Ja.
Stimmt. Zack, Titel.
Ja. Wissen wir auch, was wir machen müssen. Genau. Also, herzlich willkommen zurück. Ich begrüße euch herzlich in der nächsten Folge hier und begrüße auch Patrick aus Hof.
Muss jetzt Hallo sagen.
Ja, also, hallo.
Siehst du. Geht doch.
Ja.
Hat wieder gekratzt.
Ja.
Und Nils.
Ja, moin.
Hallo. Und ich natürlich, Angeber. Sven hier. Hallo.
Hallo.
Hallo, Sven. Hallo.
Ja. Und ja, wir wollten heute einen Rückblick auf unsere Berufsinbetriebnahmen geben. Es war nämlich ein Feedback. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Dass wir heute berichten, was so alles schief gehen kann in der Automatisierung. Darüber wollten wir berichten, weil der Frank hat uns nämlich Feedback gegeben und er hat gesagt, dass er wünschte sich eine Folge zum Lachen. Und wir sollten alle unsere SPS im Betrieb haben, wo etwas mal kaputt gemacht haben oder so, mal was darüber erzählen. Geflutete Becken, gesprengte Tanks, überfahrene Endschalter, abgebrannte Heizungen und sowas alles. Und was so alles schiefgehen kann. Und das sollten wir heute mal mit aufnehmen.
Rauchzeichen aus dem Schaltschrank.
Genau, sowas. Ja, Frank, machen wir mal gerne.
Bei sehr alten SPSen gibt es Rauchzeichen.
Ja, wenn der Indianer mit dabei sitzt.
Genau, die neuen am Feldputze.
Und ja, das war der Feedback von Frank. Und sonst an dieser Stelle nochmal würde ich nochmal alle auffordern, uns auch Feedback zukommen zu lassen. Weil im Moment haben wir noch kein Feedback bekommen. Nee, ist nichts reingekommen. Vor allen Dingen.
Die trauen sich alle nicht.
Ja, weiß ich nicht. einfach mal Themen mit ansprechen. Wie ist das Format so für euch in Ordnung? Oder sollen wir was ändern? Oder was sind spezielle Themen, die ihr auch gerne hören wollt? So wie Frank das jetzt berichtet hat, das wäre ganz toll, wenn wir das irgendwie, damit wir ein Gespür dafür kriegen, wo wir stehen mit dem Podcast. Ja, also Feedbacks bitte an info@nerdarray.de und dann nehmen wir gerne auch Themen auf.
Oder bewerten.
Genau.
Kann man auch machen auf Spotify oder Apple Podcast oder ja, auf LinkedIn haben wir ein Profil, auf Facebook, das war's. Ah, Twitter. Nee, X heißt es jetzt, Entschuldigung.
Ja,
X.
X. X. X. X Twitter.
X Twitter, genau.
Ja. Ja, das wäre ganz nett. Ja, zum Thema, heute. Wer will anfangen? Patrick.
Wie war denn das mit dem Schiff, was der Nils gerade erzählt hat?
Ich kann auch anfangen. Ist mir wurscht.
Ja. Können wir ja eine Inbetriebnahme mal drei Inbetriebnahmen mal heute abarbeiten.
Drei? Jo. Das wird aber eine lange Folge.
Das macht ja nichts.
Ich habe nie was kaputt gemacht.
Nein, du sollst keine drei, also.
Ach so, jeder eine, das finde ich okay. Ja. Dann, ja, das kriegen wir.
Also sonst nicht drei Betriebnahmen. Eine irgendwie rauspicken und dann.
Welche wähle ich denn dann aus?
Wir können das ja auch nochmal machen. Wir müssen das ja nicht nur einmal machen.
Nee.
Dann holst du jetzt deine noch nicht beste raus.
Genau. Dein Highlight muss da aufbewahren.
Wie du willst, kannst auch dein Highlight erzählen. Aber ich fange trotzdem an. So, ja. Und zwar, es war einmal.
Ja.
Vor langer Zeit bin ich mal aus der Schule gekommen, aus dem Studium und bin in einer Firma tätig gewesen, die Tankmanagementsysteme entwickelt hat. Oder ich habe damals angefangen, ein neues für die zu entwickeln. Und die hatten aber schon Anti-Healing-Systeme. Anti-Healing ist dafür da, dass Schiffe gerade gehalten werden. Das heißt, das kann sich jeder vorstellen, wenn so ein Containerschiff im Hafen liegt, die Container haben so Führungsschienen, wo die runtergelassen werden. Und wenn das Schiff jetzt irgendwie schief stehen würde, dann würde der Container verkanten. Das wäre doof. Deswegen gibt es solche sogenannte Anti-Healing-Systeme. Die halten das Schiff immer schön auf 0 Grad Neigung. Oder vielleicht 1 Grad. Aber meistens 0. Die 0. So, diese Systeme, die haben sogenannte Inklinometer. Das sind quasi Sensoren, die die Neigung messen und über einen 4 bis 20 Milliampere dann an die SPS weiterleiten. Davon haben die Systeme meistens 2. Eins für 0 bis 5 Grad für genaue Berechnung und Messung und 0 bis 15 Grad für Notabschaltung. Also dass die Berechnung nicht ganz so genau und
sind die mechanisch
vorstellen,
oder was? Schalten die ab oder?
Ja, genau, das sind dann also
Schaltkontakte dann,
ja. Genau, und das Schiff war quasi fertig gebaut und ich sollte da als Jungspund zur Inbetriebnahme.
Ja.
Und hab alles geprüft, alles getestet, hat alles funktioniert, soweit wie ich das ohne Pumpen, Start und so weiter testen konnte. Hat ein ganz gutes Gefühl, hab alles eingeschaltet. Und irgendwann kam, ich weiß gar nicht, wer das war, Captain, Chief Engineer, schreiend auf mich zu, was ich da für einen Scheiß machen würde. In dem Moment hat man dann auch gemerkt, dass das Schiff irgendwie sich groß komisch bewegt hat und vor allem in die falsche Richtung und sehr schnell. Aber zum Glück gibt's ja Notaus, also schnell auf den Notaus gehauen und blieb es relativ schief stehen.
Okay.
Dann haben wir das Ganze manuell wieder zurückgepumpt, dass es wieder gerade war. Also ist nichts passiert, nichts kaputt gegangen. Gab nicht mal Kratzer draußen an der Bordwand oder so. Also es war noch alles im Rahmen. Aber der Schreck war natürlich schon groß. Riesenproblem bei den Schiffen in Werften ist, die sind massiv instabil, weil die sehr hoch im Wasser liegen. Also die haben keinen Tiefgang, sind nicht beladen und haben dafür einen sehr hohen Kipppunkt. Ja. Also der Schwerpunkt ist in der Brücke oben, sehr weit oben. Und die kippen halt sehr schnell mal um. Das heißt, wenn die sich neigen, da ist bei den Jungs da an Bord immer gleich das P in den Augen. es ging dann auf Fehlersuche und irgendwann habe ich den Fehler dann entdeckt. Ich dachte erst, dass das Inklinometer falsch eingebaut war, aber nein, war es nicht. Das Schiff wurde umgeplant. Und zwar sollte der Schaltschrank ursprünglich an einer anderen Wand stehen. Das heißt, der Schaltschrank wurde um 180 Grad gedreht,
ja,
wodurch die linke Seite des Inklinometers rechts wurde.
Ja. Okay.
So.
Also Backbord, Steuerbord,
vertauscht. Das haben sie beim Inklinometer vergessen, bei der Pumpe haben sie dran gedacht.
Ja, die Pumpe hat richtig gebohrt.
Das heißt, je weiter das Schiff nach rechts sich neigte, desto weiter wurde nach rechts gepumpt.
Ja, nicht schlecht.
Ja, und das war echt ein tricky Ding da, den Scheiß zu finden. Aber schlussendlich, wie gesagt, nichts passiert, nichts kaputt gegangen. Die Inbetriebnahme ist dann irgendwie rumgegangen. Ich habe alles hingekriegt, Abnahme war da und alles schick. Und am Ende war alles gut und man konnte drüber lachen, wie das so ist.
Ja.
Der erste Schreck, also es ist schon übel, wenn du da oben stehst und das Ding kippt dann mit.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viel Grad das hatte. Also die ersten Sachen sind vom Schrank gefallen. Ich sag's mal so. Das ist dann schon echt schief.
Ja, vor allen Dingen geht's nachher irgendwann, wenn es über den Berg ist, schnell, ne?
Weil genau, das ist das Problem. Also bei diesen instabilen Dingern ist der Mist, das passiert erstmal gar nichts.
Ja.
Und irgendwann geht das so schnell, dass der denkst du echt, das Ding kippt gleich einfach um. Oh. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Schreck war groß, aber wie gesagt, zum Glück nichts passiert.
Und so ein Ding, also ich habe ja Ballastwassersysteme, die jetzt irgendwie falsch geballastet haben oder so, habe ich gesehen, also so ein paar Bildchen, ja, da brechen schon Schiff mal auseinander oder so.
das ist dann schon extrem. Das passiert eher bei falscher Ladung.
Ja.
Was ich allerdings schon gesehen habe, ist durch Ballastwasser gerissene Hydraulikleitung an Deck.
Ja.
Also das Schiff hat sich so gebogen, dass die ersten Leitungen gerissen sind, aber das Schiff ist noch nicht gebrochen.
Ja.
Das war allerdings auch bescheiden geladen.
Okay.
Aber ja, das ist Stabilität auf dem Schiff ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Ja.
Das, ja. Und auch wie die Dinger sich verbiegen können. Ja, ja, aber auch da ist das Problem, die biegen sich erst und wenn es dann anfängt zu reißen oder wenn der Kipppunkt überschritten ist, hast du keine
Chance mehr eigentlich.
Chance mehr, nee, null.
Dann klatscht das Ding auf dem Wasser und am Ende bleibst du dann noch schräg liegen oder geht's dann noch mal unter? Weiß man nicht.
Ja, das kommt natürlich drauf an, sind die Luken offen, das wird wahrscheinlich, würde es untergehen, wenn es erstmal auf der Seite liegt. Wie gesagt, halbe Eskimo-Rolle ist scheiße. Viertel auch.
Ja.
Ja. Nee, ich glaube nicht, dass das wieder hochkommt.
Nee. Ja, vor allem, wenn es nicht
ist. Ja, kein U-Boot.
Ja. Nee.
Kein U-Boot. Wenn es kein U-Boot ist, ist es richtig, dann ist es kein U-Boot. Macht beim U-Boot Anti-Healing eigentlich Sinn?
Ich weiß es nicht.
Fällt mir gerade so ein.
Ja, ich glaube schon. Weil sonst gehst du wahrscheinlich auf den Rohren oder so.
Ja, aber die machen das ja mit den Flossen. Also ich glaube nicht, dass die Ballasttanks haben, oder? Also
ja, Ballasttanks haben
von
schon.
Schräg, aber, ja, in anderem Sinne von
die schräg, sind wahrscheinlich gleich beladen. Ich glaube nicht, dass sie ausgleichen müssen. Ne? Nee. Außer wenn sie auf der einen Seite alle Torpedos wegschießen, dann geht's mal schnell.
Vielleicht dann müssen die Leute alle links laufen.
Genau. Ja. Weiß ich auch nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil die sind ja schon irgendwie symmetrisch gebaut und dafür ausgelegt. Ich glaube nicht, dass die ein Anti-Healing-System haben. Nee.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Nein, dann habe ich noch einen ganz kurzen, lustigen Fakt. Ich werde keinen Steuerungshersteller nennen. Und zwar bin ich mal nach China geflogen, um gegen eine SPS zu drücken.
Ja.
Die hat sich durch Vibration so verdreht, dass die Kontakte, über die die Module intern kommunizieren, waren nicht mehr kontaktiert. Also die war echt total schief auf der Hutschiene. Dann habe ich gegengedrückt, habe sie gebootet und dann ging sie wieder. Bin ich nach Hause geflogen.
Das war hervorragend.
Das war ein geiler Job.
Ja. Nicht schlecht.
Nee, auf dem Schiff ist es meistens so, das war das größte Problem, aber auf dem Schiff ist es meistens so, dass sie dann nicht nur ein Problem haben.
Nee.
Die Tage kriegt man da eigentlich immer gut gefüllt.
Ja.
Tja, das war meine Geschichte zum Schiff fast umgeschmissen.
Ja. Nicht schlecht. Ja, so ist das.
Kann passieren. Das ist natürlich da, wo man größten Schaden anrichten kann.
Ja, ich sag mal, also schlussendlich, das Riesenproblem ist bei der Inbetriebnahme, sind da halt 100 Leute an Bord, ne? Das ist dann halt, also das ist immer so ein Sachschaden, ja, scheiße, Versicherung und gut. Aber wenn dann noch die Leute ersaufen, das ist dann... Ja.
Unangenehm.
Ja, nennen wir es unangenehm. Da würde ich, glaube ich, nicht mit klarkommen.
Ja.
Also, das wird mir schwer fallen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist und nichts weiter passiert ist. Ja.
So. Ja. Und
dann jetzt seid ihr dran.
Ja.
Was habt ihr umgeschmissen?
Wo soll man denn anfangen? Wo soll man denn anfangen? Ja. Also das lauteste Erlebnis waren die Hochvakuumpumpen bei der einen Inbetriebnahme.
Okay.
Da hat man ja diese, keine Ahnung, ich glaube 3 Pumpstufen mit jeweils 3 oder 4 Pumpen, die hintereinander geschaltet waren. Und die letzte Pumpstufe, die also wirklich das letzte Hochvakuum gezogen hat, die dürften ja nicht gegen Atmosphäre pumpen.
Okay.
Und da war es jetzt natürlich so, wenn man halt dann mal aus Versehen einen Reset gemacht hat in der Steuerung und die waren gerade so voll am Laufen, dann schalten die Ventile plötzlich um und plötzlich kriegen die Atmosphärendruck.
Mhm.
Und wenn die so richtig schön laufen, also einmal sind die Pumpen ja an sich schon sehr, sehr laut.
Ja.
Weil es sind ja also, waren ja keine kleinen, die mussten ja richtig Masse machen. Und wenn die sich dann verschluckt haben, das war dann schon sehr laut. Das hat man auch in der ganzen Halle gehört.
Ja.
Das,
ja, die hüpft ja auch vom Fundament, das, oder?
Ja.
Ja. Ja. Wie viel Unterdruck haben die gemacht? Haben die wirklich Vakuum? Also, wie weit sind die denn gegangen?
Haben wir ein Hochvakuum in der Anlage jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, welche Werte das da waren. Auf jeden Fall waren das Riesenpumpen, die da eingebaut waren.
Das ist diese Plasmaanlage oder was?
Ja, genau.
Ja. Okay.
Und die letzten drei Pumpen, haben die was mit Cobra geheißen. Das waren die Hochvakuumpumpen, die wirklich nur noch den letzten Zipfel rausgesaugt haben.
Ja, dann sind das, ich weiß es gar nicht, sind wir da bei 10 Millibar, 15 Millibar noch gewesen? Also nichts. Also da ist nichts mehr drin. Ja, also
ja, wirklich.
Ja, solche Pumpen haben wir früher bei Dings auch eingesetzt. Das ist, gibt nicht viele Pumpen, die so weit runtergehen. Oder man muss da sehr viel lange raussaugen dann am Ende.
Ja, okay.
Richtig.
Ja.
Und da hat es immer geheißen, ja, die dürfen auf gar keinen Fall Atmosphäre kriegen. Also die haben viel ausgehalten, muss man tatsächlich sagen, weil die haben sich oft verschluckt, gerade am Anfang.
Ja.
Weil du kannst es am Anfang einfach gar nicht ganz vermeiden. Wir haben es alles Mögliche versucht, das so gut wie möglich zu machen, aber du hast es so oft gehört. Ja. Die sind immer noch gelaufen zum Schluss, Gott sei Dank. Bei der Schaden wäre dann auch nicht ganz billig geworden.
War das diese Statusmaschine, wo man jetzt diese Anfahrzeugs da gemacht
hat? Ja, genau.
Bei Stefan Omak oder sowas. Ja, genau. Und dann immer hintereinander weg, die man dann jetzt so einschaltet. Ne? Also, ja, und aus so einer Notaussituation oder wenn man ein Reset einer Steuerung, genau, das ist immer dann ein Problem. Der Status ist dann nicht mehr abgespeichert, ne?
Ja, also musstest dann die Pumpen gezielt hochfahren und gezielt auch runterfahren, damit die nach das Vakuum abbauen können. Das war interessant und es war halt auch sehr laut, weil du ja permanent in diesem Geräuschpegel auch dich aufhältst.
Ja.
Mhm. Also selbst mit Mickey Maus, egal, du hast es trotzdem, es war trotzdem laut.
Das waren deine ersten Inbetriebnahmen. Da habe ich aber, als ich da war, war das alles schon geregelt. Da war ich dann, das habe ich nicht mitgekriegt. Das wüsste ich jetzt nicht.
Nö, das war da schon rum. Da hatten wir es schon halbwegs im Griff.
Ja. Ja, okay.
Das war definitiv das Lauteste, was wir da gehabt hatten.
Da hat man ahnt man das? Also ich sag mal, so ein Reset, da kannst du ja schon mal die Ohren zuhalten.
Das erschreckt man sich wahrscheinlich.
Genau. Ja, man erschrickt sich nur, weil das hört sich echt schrecklich an. Das ist so richtig, wenn man Schnappatmung hat. So.
Nee, ich meine, war das dann quasi geplant? Also war klar, dass es gleich rumst?
Nein.
Okay.
Also irgendwie, wenn irgendein Fehler war oder wenn man einfach mal... Es kam auch ganz am Anfang natürlich mal vor, dass irgend so ein scheiß Belüftungsventil einfach mal aufging. War halt ein Softwarefehler, den muss man dann beheben. Aber dann
beim Reset
die total durch die Pumpen.
Ja, das ist, das glaube ich, also bei Programmfehlern, das kenne ich auch. Aber ich meine, wenn du resettest, weißt du ja quasi schon, was dich erwartet. Das meine ich halt.
Eigentlich gehst du davon aus, dass alles ruhig ist.
Das funktioniert schon.
Aber Reset, ja, weil du denkst ja, da ist ja nichts mehr aktiv eigentlich, ne? Ja, aber okay, dann knallt es. Das ist schon übel, ne?
War halt auch eine riesen Anlage, ne? Da war ja auch die Pumpstation war ja genauso groß wie die Anlage selber nochmal.
Ja.
Das war ein riesen Drum. Dann hatten ja auch noch so kleinere Sachen. Skischleifmaschinen, auch sehr interessant.
Was für Dinger?
Skischleifmaschinen.
Skischleifmaschinen.
Ja. Geschliffen.
Hast du mal eine Maschine für gebaut oder was?
Nee, wir waren mal bei einem Hersteller von diesen Dingern.
Ja.
Und mussten dann ein altes Programm übernehmen. Da war ich aber den Fehler habe nicht ich gemacht, sondern der Kollege damals. Und der war etwas, der hatte wenig Geduld. Und da war irgendein Fehler drin, die Anlage blieb, also da hast du so einen Schleifstein. Und da wird mit dem Diamanten ein Muster reingeritzt.
Mhm.
Und über den Schleifstein kommt später der Ski und dann wird dieses Muster quasi auf den Ski übertragen. Und damit kannst du halt den Ski an bestimmte Schneebedingungen anpassen.
Okay.
Aber quasi schneller ist, aber mehr Wasser abfällt, ist wie Reifenprofil am Auto.
Okay, ja.
Also ähnliches Prinzip dann.
Ja, ja. Aquaplaning und, herbeigerufen. Gerufen.
Genau. Genau, und dann kannst du halt dann, wie beim Langlauf zum Beispiel, da haben die so eine kleine Schleifmaschine mit dabei, dann können die quasi am Abend oder morgens nochmal schnell schauen, wie ist der Schnee. Und dann ziehen die einfach den Ski nochmal einmal komplett drüber, über die Schleifmaschine und haben dann ein anderes Profil drauf.
Und ihr habt einen Fehler gemacht, dann war der Ski weg.
Nee. Der Fehler war so, die Fehlerbeschreibung war so, dass die Anlage so eine Art Deadlock hat und man weiß nicht warum. Also der soll eigentlich mit dem Diamanten das Muster in den Stein schleifen und bleibt dann einfach stehen und es passiert nichts weiter. Und wir hatten halt dann, sind dann vor Ort gefahren, haben uns das angeguckt, hatten den Fehler auch gesehen. Und da war so eine Statusmaschine, die keiner verstanden hat, wie die genau funktioniert. Wir haben bloß gesehen, dass er in dem einen Status stehen bleibt und mein Kollege hat einfach gemeint, ich setze einfach mal den nächsten Status.
Ich gehe mal einen Schritt weiter, oder was?
Ja, ja. Ohne, wirklich ohne zu wissen und verstanden zu haben, was dann passiert.
Ja.
Ja, Versuch mal klug, sag ich mal. Ne?
Ja. Im nächsten Schritt hat er mit dem Diamanten den Schleifstein bei voller Drehzahl abgebremst. Oh. Weil er mit dem Diamanten halt genau in den Schleifstein reingefahren ist.
Ja. Und der war weg.
Der Schleifstein. Ja, der Schleifstein war kaputt, die ganze Aufnahme war defekt, weil, ja. Also er hat es gebremst bekommen.
Ziel erreicht.
Ja. Dann konnten wir auch heimfahren, weil dann mussten sie erstmal die Anlage wieder richten.
Ja.
Ja, klar.
Ich glaube, das waren 5.000 Euro Schaden oder so dann in der Summe.
Oh, das geht ja noch.
Ja, das war dann noch, also ja. für die kleine Anlage war das schon ordentlich, aber...
Ja,
ja, also, das uns, war
also natürlich... Also mir war es peinlich. Mir war es erstmal peinlich, dass sowas...
Ja, das ist natürlich auch Mist für den, der das Ding betreibt, natürlich. Der hat einen Ausfall und so weiter, aber bei 5.000 Euro pro
Schild. Ja, das war noch recht übersichtlich.
Ja.
So.
Das sind schon so Dinge, wo man sagt, oh, muss nicht sein.
Nee, natürlich nicht. Vor allem wegen sowas, ne? Also, ich verstehe es nicht, ich nehme mal einen Schritt weiter.
Ja, richtig. Und das
ist doppelt.
Da muss man wirklich sagen, wenn man es nicht versteht, sollte man die Finger davon lassen.
Richtig.
Ja, vor allen Dingen nicht in voller Fahrt, ne?
Ja.
Man könnte ja im Trocken ja einmal durchfahren.
Im Nachhinein immer einfach gesagt.
Ja.
Ja, ja.
Ja, im Nachhinein ist man schlauer, genau. Ja. Das stimmt schon.
Das waren halt bei mir auch die Anfangszeiten und da bist du natürlich auch, da sagst du nicht einfach mal, halt, so können wir das nicht machen. Da hast du noch nicht das Rückgrat zu sagen, nee, so machen wir das nicht, so arbeiten wir nicht. Das bringt
ja
nichts.
Nee.
Ja, du hast die Erfahrung
auch. Der Kunde daneben steht und sagt, hey, finde mal den Fehler jetzt.
Ja, du hast die Erfahrung nicht und
ja.
Ich hätte ja damals auch erstmal auf den Schütz gucken können, ob das Richtige zieht.
Ja, genau.
Ja.
Ja, zum Beispiel. So.
Ja,
ja, habe ich auch nicht gemacht.
Nee. Ja, das ist so.
Ab dem Zeitpunkt habe ich das dann immer gemacht.
Desaster. Der ersten Software, die ich geschrieben habe, ja, den muss ich auch mal irgendwann erzählen, aber nicht heute.
Also ich habe jetzt die lauteste Inbetriebnahme, ja. Die kleinste, das war die Schleifscheibe.
Ja.
Jetzt haben wir noch die flauschigste.
Ja, eine flauschige war es auch. Ja. Ja.
Bei der einen Anlage, die haben sie Glasfaserbänder umgespult.
Ja.
Weil du hast einen Abwickler und einen Aufwickler gehabt und dazwischen halt ein Transportband.
Ja.
Und wir hatten ganz am Anfang da EMV-Probleme, die uns noch nicht bewusst waren.
Ja. Kenn ich.
Und so normalerweise regelt er halt schön seinen Druck, dass es nicht zu sehr spannt. Und ganz plötzlich war der Abwickler der Meinung, er müsste auf maximale Drehzahl gehen, das sind 8000 Umdrehungen.
Ja.
Und er war bloß Strom geregelt.
Ja, und er hat das dann also weggezogen.
Mit Vollgas,
ja, ja, hat das
weggezogen. Hat er halt das Glasfaserzeug pulverisiert. Das okay. Ist halt überall in der Halle rumgeflogen, wie so Federn. Hat ausgeschaut, als ob der Fuchs im Hühnerstall war.
Ja. Nicht schlecht.
Und nicht essen, das ist keine Zuckerwatte. Das ist keine Zuckerwatte. Nicht essen.
Ah, und das war dann auch dann später mit den Carbonfasern. Bloß bei Carbonfasern ist dann die Scheiße, wenn das ist auch passiert, weil man es noch nicht begriffen hat, dass es ein EMV-Problem ist. Also da hat der Geber dann ein Fehlsignal geliefert. Ja. Dadurch hat der Motor nicht mehr gewusst, wo er ist und hat versucht, das auszuregeln. Und bei den Carbonfasern war es das Gleiche passiert. Unverarbeitete Carbonfasern sind ähnlich wie Federn. Die furz leicht, fliegen überall hin. Und sobald du einen Laptop in der Nähe stehen hast, solltest du den so schnell wie möglich wegbringen.
Mhm.
Ja, hochleitfähig, wenn der Lüfter einsaugt, ist der Laptop Geschichte danach.
Ja, ja.
Das glaube ich.
Da war ich aber bloß am Telefon dabei, das war da Also auf ihrem Telefon gehört, einen Moment, wir müssen mal kurz den Laptop ausschalten, in Sicherheit bringen, wir müssen mal schnell Carbonfasern aufsaugen. Dann habe ich 2 Stunden lang nichts mehr gehört, dann sind die mit dem Staubsauger rumgerannt.
Dann lieber Glas.
Ja. Und dann haben wir aber auch das EMV-Problem erstmal richtig gesucht und dann auch gefunden, woran das dann wirklich lag. Und es war einfach eine fehlende Abschirmung dann, die war fehlerhaft.
Tja, das sind auch so Dinger, die brauchst du auf der Baustelle.
Irgendwelche, ja, genau.
Abschirmungsprobleme.
Ja, die du ja überhaupt nicht mal eben messen kannst. Du kannst nämlich nicht sagen, da habe ich, sehe ich.
Ja. Ey, ich hatte es jetzt ja vor kurzem mal einen Kunden mit einer 24-Volt-Batterieanlage, die irgendwo so und bei 18 bis 20 Volt geschwankt hat. Und unsere Steuerung hat ständig gebootet. Und ja, finde das mal als am Telefon sitzender.
Ja.
Na, da haben die da einen Multimeter dran gemacht und gesagt, nee, das passt alles. Ja, bis dann irgendwann mal einer mit dem Ostsee kam, ne?
Ja.
Und da haben sie es dann gesehen.
Ja, das ist,
Das sind alles so Dinge, die brauchst du auf der Baustelle so richtig gar nicht.
Aber kommt vor. Also es kommt echt kommt vor. Ja. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen.
Ja. Das seid ihr.
Jo. Ja, es waren ja auch schon mal 3 Geschichten. Da brauche ich ja keine mehr, oder?
Ich hätte auch noch die teuerste.
Ja, die kannst du ja noch aufbauen.
Ja, wir wollen das ja nochmal machen. Ja. Weihnachten kommt.
Ja, wenn alle kannst du noch Sachen kannst ein paar andere Betriebnamen kaputt machen.
Ja, genau. Ich kenne auch noch die dringfreudigste.
Ja, oh, die gibt's auch noch, oder was?
Ja, nicht schlecht. Ja, einige. Aber an die schlimmste erinnere ich mich nie mehr.
Ja, also in den letzten 22 Jahren haben wir tatsächlich viele so Sachen gemacht, ne? Wo unterschiedliche Abende dabei waren auch.
Tja.
Ja, das gehört auch so ein bisschen dazu, finde ich, gerade so zum Ende hin, wenn es dann fertig wird, dann kann man auch mal nach einer komplizierteren Inbetriebnahme auch mal ein Bierchen trinken.
Oder 2.
Ja. Ja, ich kann ja jetzt auch mal von meinem ersten Software-Desaster erzählen. Das war auch interessant. Also ich habe vorher, ich habe jetzt festgestellt, auf der Suche nach den Daten von diesem Geschäft. Ich habe ja früher mal Karussells gebaut und habe gesehen, dass das eine wohl dokumentierte Anlagen im Internet zu finden sind. Und ich habe auch Bilder gesehen von den Anlagen. Ab und zu tauche ich da auch mal auf. Das habe ich gar nicht gewusst. Unter anderem habe ich eine erste Anlage, die ich auch wo ich auch Software geschrieben habe. Vorher habe ich nur Hardware geplant und ein bisschen Lichtsteuerung und so ein bisschen Zeugs gemacht meine Fehleranalyse oder Fehleranzeigen und sowas alles gebaut. Aber Software nicht, die haben wir immer vergeben. Aber die erste Anlage war bei mir 1994. Kennt ihr vielleicht ein Frisbee? Kennt ihr diese Scheibe? Das ist
mein Hund ganz gerne.
Ja, genau. Das ist hier eine Scheibe, die ist wie so eine Schiffsschaukel. Im Prinzip ist es eine Schiffsschaukel, eine riesengroße.
Und dann hat Scheibe, die dreht sich noch, ne?
An der Schiffsschaukel oben drüber ist dann eben halt eine Scheibe aufgebaut und die dreht sich dann eben halt noch. Das ganze Ding ist irgendwie, was haben wir, Höhe 19, 20 Meter, genau, 20 Meter hoch und dann die, also das Ding hat dann eben unten quasi eine riesen Kufe. Also es ist dann so eine Schaukel. An dieser Kufe werden dann rechts und links sind dann 2 Räder angeordnet. Und diese Räder sind nicht gleichzeitig im Eingriff. Also das heißt, es sind nie beide Räder an dieser Kufe von dieser Schaukel im Eingriff. Denn das Schiff passt genau dazwischen und dann kann der immer nach rechts und links eben halt ab. Und das eine ist ein bisschen höher angeordnet, das andere ist etwas tiefer, also mehr in die Mitte rein und das andere ist mehr nach außen, weiter oben. So, und dann mit dem Rad, wo er unten ist, kann ich denn das Schiff langsam anfangen schaukeln zu lassen, nach rechts und nach links auszuschaukeln. Die Antriebe waren so, was war das? Anschlussleitung hat das Ding irgendwas mit 300 kW gehabt, also der Motor da unten, die zwei Motoren, so 100 kW Motoren, denke ich mal, 2x50 kW waren das, glaube ich, schon. Ob das ein Zwillingsreifen waren oder einfache, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es waren LKW-Reifen auf alle Fälle, die dann an dieser Schaukel angedockt sind. Mit Pressluft werden die dann angedrückt. Und dann gehst du mit Gleichstromantriebe, 4 Quadranten, 3 Gleichstromantriebe, haben wir das Ding denn nach rechts und links fahren lassen. Und irgendwann beim Schaukeln verlässt die Schaukel das Rad und dann dreht es durch. Ne? Also dann dreht es durch. In dem Moment beim Verlassen der Schaukel musste ich dann diesen Wert abspeichern. Umsteuern zur anderen Seite, denn das Schiff kommt ja wieder. Im besten Fall. Genau, das bleibt da oben nicht stehen. Und dann muss ich das beschleunigen in die andere Richtung mit ein bisschen mehr Speed und dann zur anderen Seite beschleunigen. Und irgendwann hat es dann noch das zweite Rad oben mitgekriegt und da passiert das Gleiche. Dann treibt er das eben halt noch ein Stückchen weiter hoch und fährt dann immer so hin und her. Also dann löst er mal ab. Also immer, wenn das Schiff den Eingriff des Antriebes verloren hat, musste ich umsteuern. Also den Wert speichern, was er zuletzt hatte, umsteuern, in die andere Richtung drehen. So schaukelt, ist das Prinzip, dass es dann irgendwann hochschaukelt. Die Phasen, wo das Eingriff hat oder nicht, konnte ich immer feststellen durch einen Absolutwinkelgeber oben in der Narbe. Da hing der denn. Also dann konnte man genau die Sachen abstecken. So. Und dann habe ich das natürlich alles trocken bei mir im Büro ausprobiert, weil war ja mein erstes Projekt. Dann habe ich dann so einen Winkelgeber an so einer Schaukel zusammengebaut, immer schön rechts und links und habe die Software dafür geschrieben und dass er das dann ablöst, abspeichert, die Analogwerte dann addiert und in die andere Richtung und so weiter. Das war das funktionierte dann auch so in der Theorie am Schreibtisch. Und irgendwann hieß es dann, ich muss zur Inbetriebnahme, das Ding ist aufgebaut, steht auf dem Hof. Damals bei Firma Huss ist in Bremen großer Karussellbauer. Software einspielen und los geht's. Ja, ich habe den Software eingespielt.
Am besten gleich reinsetzen.
Ja, nee, habe ich nie gemacht. dann fuhr das Ding los. Ablösung und so weiter, es ging alles gut. Und ich hatte, so wie das in der Theorie war, schaukelte er hoch und irgendwann war Schluss, ich kam kein Stückchen höher. Also ich habe ja immer einen Aufschlag gemacht, dass es immer höher geht, ne? Also dass er mehr Tempo aufnimmt. Und sollte das denn losgehen und da habe ich da irgendwie, ich denke mal so, ja, das ging immer bis spät in die Nacht mit Schreiber und keine Ahnung, mit den ganzen Diagnosetools, die man so früher hatte, war ja nicht so doll mit dem PC. Das war noch nicht mal Laptop, gab's da noch gar nicht. 94 hatten wir immer noch mobilen PC im Prinzip, ne? Also Tastatur abklemmen von der Klappe und dann ausklappbarer LCD-Bildschirm. Das war schon was Wertvolles da. Und dann konntest du ihn an Strom anschließen da und Programmiergerät und so weiter. Und dann habe ich da so ein paar Nächte rumgesessen. Also 2 Nächte haben wir komplett da rumgesessen und ich habe das Ding nie mit dem Arsch hochgekriegt, dass er das zweite Rad irgendwie mal ordentlich verlassen hat da hinten. Das ging nicht. Hab so viel Gas gegeben, doppelte Geschwindigkeit und dann hat er die Leistung überhaupt nie raufgekriegt. Nach 2 Tagen hat mein Chef dann ja kein Vertrauen mehr in mir gehabt und dann hat er gesagt, wir müssen mal einen Spezialisten kommen lassen und dann habe ich gesagt, ja, okay, bevor ich da jetzt ganz alles in die Grütze fahre, ne, ruf mal einen an. Die kannte ich ja auch noch von der Firma Möller, kam die denn. Und das war dann auch noch so ein Osterwochenende, glaube ich. Dann haben die gesagt, ja, wie hast du das gemacht? Dann habe ich denen meinen Code erklärt und so, tja, so, und warum geht das nicht? Nee, geht nicht, sag ich. So, der, ja, okay. Dann haben sie sich hingesetzt, haben sich in Hotel eingeschlossen, 2 Tage irgendwie waren sie im Hotel. Ich hatte noch irgendwie noch den Mittelantrieb dann zu bauen und so, noch ein paar andere Sachen zu tun, aber sind dann wiedergekommen nach 2 Tagen, haben ihre Software eingespielt, haben losgelegt, haben eingeschaltet und dann das Ding wit, hin und her, wit, und haben das Rad nicht verlassen können. Genau das gleiche Ergebnis, wie ich hatte. Es ging nicht. Und dann gucken sie da, oh nee, und dann standen die 2 da, also Vollspezialisten, ne, ich als, und dann haben sie mich, sag mal, meinst du, dein Programm läuft? Ich habe gesagt, habt den Ausgleich, das mache ich hier nicht mehr. Ihr kriegt mein Programm nicht mehr. Macht euers fertig. Macht's, funktioniert genauso wenig wie euers, also macht euers fertig. Und dann, gut, dann haben sie gesagt, ja, wir kommen hier kein Stück weiter. Dann haben sie den Antriebsspezialisten angerufen. Der kam dann auch vorbei. Also wir hatten da zum ersten Mal digitale Gleichstromantriebe eingebaut. Und ja, der hat dann das eingestellt und hat dann drauf geguckt und hat dann am Ende zu denen gesagt, ja, Jungs, wir haben zwar eine Vorgabe, minus 10 bis plus 10 Volt Vorgabe für die Sollwerte der Antriebe, aber der Ausgang, der Istwert ist nur minus 5 bis plus 5. Und das steht in der Beschreibung drin. Also, wir haben immer mit den kleinen Werten geruschen, die da kommen, einen kleinen Aufschlag aufgemacht. Also nur prozentual, ich habe hier mal 10% dazugegeben oder irgendwas, ne? Aber das heißt, ich habe nie den regulären Wert zurückgekriegt. Ich habe immer mit der Hälfte nur gerechnet. Und dadurch konnte der nie beschleunigen und es wurde nie nach oben hingewandt. Und das haben die anderen beiden natürlich auch genauso verpatzt, weil ja, das war außerhalb, ne? Das war nicht klar, dass da immer nur minus 5 bis plus 5 auf die 0 bis 100% gewandt. Also der Eingang war nicht gleichgesetzt mit dem Ausgang.
Da musst du natürlich auch erstmal drauf kommen.
Ja.
Klassiker, Software funktioniert, aber Antrieb, ja, oder Sensor kaputt oder nicht kaputt in dem Fall.
Nee,
da fehlinterpretiert.
Genau. Also völlig falscher Wert. Also das heißt, das waren immer 50% zu wenig. Und ich bin mit dem Arsch da nicht hochgekommen, die auch nicht. Also dann, aber ja, aber da, als wir das denn wussten, brauchtest du nur noch das waren da 4096 10-Bit Umrichter, wo die 0 Volt nicht bei 0 war, sondern bei irgendwie 2096 oder was, in der Mitte irgendwo, ne? Weißt du, das war noch so ein blöder Wert noch irgendwie. Und dann, ja, hast die Hälfte Bits dann weggeschnitten da und siehe da, funktionierte.
Warum macht man es richtig, ne?
Ja, aber ich war auch dann am Ende, das ist ein Riesenprojekt gewesen, ne? Also das Ding ist steht da auf dem Hof, du kriegst Druck vom Kunden, vom Chef. Und stehst denn da und Liefertermin, ja. Und ohne den hätte ich das wahrscheinlich auch nicht über die Bühne gebracht, weil denn ich war völlig alleine da, ne? Also da war kein Kollege, der mich da unterstützen konnte zu dem Zeitpunkt. Und das war schon sehr belastend und dann hast du keine Idee mehr gehabt. Ich habe gemessen 2 Tage lang und habe dann die Reißleine gezogen. Und hab dann gesagt, ja, okay, Chef, bestell, so wie du gesagt hast, die Jungs von der Herstellerfirma und dann, ja. Und dann, aber das habe ich jahrelang noch immer aufs Brot geschmiert gekriegt.
Ja, natürlich.
ich weiß, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber er hat 80.000 Mark, keine Ahnung, was da immer in der. Ja, da habe ich gesagt, ja, okay, wenn ich Software entwickeln lassen hättest, also nicht von mir, sondern von jemand anders, hättest du genauso viel bezahlt. Das war schon extrem. Aber das habe ich haben wir dann am Ende dann durchgekriegt. Ja, das war so das erste Desaster meiner Software-Erfahrung. Also wirklich Automatisierung komplett an der Anlage. Und dann so ein Riesending gleich. Weil ich wieder so klug war, schaffe ich schon.
Ja, ja. Genau aus dem Grund frage ich immer nach bei Analogsignalen. Was bedeuten die 10 Volt?
Ja, genau.
Was hat es genau für ein Signal? Was bedeuten gedacht, was bekommt da für ein Wert?
Ja, das war echt interessant. Und in der Laufbahn später, wo sind wir denn jetzt hier mal?
43.
Okay, das geht ja noch. Denn ein paar Jahre später, das war so die letzte Anlage da für dieses Unternehmen, war am Ende, das hieß Flyaway.
War 19. Und hat hingekriegt.
Ja, Flyaway.
Zack, weg war's.
Ja. 1999, da habe ich komplett auch, hatte ich am Ende schon ein Team, wo wir mit mehreren waren, ich musste mich nur noch um die Entwicklung kümmern, ein bisschen Software machen, und ich hatte noch ein paar Kollegen, die mich auch unterstützen konnten. Aber da habe ich komplett alles gemacht, da auch die Software, Visualisierung und Sicherheits-SPS war da drin. Von Pilz. PS3000 war das, glaube ich, oder so eine kompakte. Kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, da war eine kompakte drin. Und eine Pilzsteuerung und mit einem Sicherheitsbus, Feldbus. Safety P hieß der, glaube ich, von Pilz. Der war über Schleifringe gezogen zu den Gondeln nach draußen. Das war im Prinzip ist das, war das ganz was Neues. Es war eine, das waren Liegegondeln. Also die haben sich reingelegt in den Gondeln. Die hingen so an einer Scheibe und wie beim, ihr kennt bestimmt den Enterprise, da wo die nachher über Kopf gehen, die Leute, wenn die nach außen stehen, die setzen sich ja rein und dann sitzen die und werden nach außen getrieben und sitzen dann eben halt, gehen über Kopf. Und das waren dieser Ring war im Prinzip so angeordnet, dass die Gondeln oben hingen und du hast dich reingelegt. Dann klappte das Ding zu, also Gondelsteuerung gebaut, dass das Ding die Sitze geschlossen oder Liegen geschlossen wurden. Die hatten am Ende so ein hinten am Gesäß hatten die dann so ein Druckmesser von der Automobilindustrie, dass wenn du da reinsitzt in deinen Sitz, dass der misst, dass dieser Anpressdruck da ist. Die hatten wir da überall eingebaut und die musste ich dann für jede Gondel eben halt abfragen, dass jeder da schön eingeklemmt war. Und dann saßen die denn oder lagen da drin und dann konnte man das Ding eben halt mit Speed drehen und ab einer gewissen Geschwindigkeit durfte man den Arm dann eben halt heben, über 45 Grad. Vorher durfte ich mit geringer Geschwindigkeit eben halt nur im unteren Bereich fahren, aber wenn er, weiß ich, 10 Umdrehungen pro Minute oder keine Ahnung, irgendwas, musste dieser Antrieb dann machen, dann durfte ich über diese 45 Grad rausgehen bis 87 Grad oder sowas, keine Ahnung, bis oben hin, dass da fast senkrecht stand. Das wurde alles mit Hydraulikantrieb gemacht. Da war dann so ein Spezialist von Rexroth da, der diese Ventile dann da gesteuert hatte. Der hatte dann so ein Proportionalventil und eine kleine Platine mit, wie heißen die Dinger noch? Verstärker, also Proportionalverstärker mit Programm und Eingängen und sowas alles. Und ich habe das Signal dann aus unserer Safety-SPS denen direkt als 24 Volt zur Verfügung gestellt. Freigabe, jetzt machst du Speed oder das habe ich nur so vorgegeben. Also keine Drehzahl direkt, sondern nur, doch Drehzahl auch, aber wann er denn den Antrieb mit voller Speed überhaupt drehen durfte, habe ich ihm eine Freigabe gegeben. So. Und das waren alles Sicherheitsausgänge. Und dann irgendwann waren wir dann mittendrin in Betriebnahme, lief alles gut, war alles sonst kein Problem. Pilz-SBS lief auch super. Konnte man nur empfehlen, weil wir haben früher sehr viel mit Schütztechnik gemacht. Ne? Und dann diese ganze Sicherheitstechnik war alles Schütztechnik. Und das da konnte ich komplett drauf verzichten durch die SBS und durch die Sicherheits-SBS. Und habe dann in der SBS einen Standardteil und einen Safety-Teil gehabt und konnte da sehr abspecken. Auch die Größe der Schränke waren dann übersichtlich. Und ja, dann waren wir dann in dem Betrieb, Mama, und irgendwann, also war der in Volldrehzahl, ganz ausgefahren, ganz nach oben, und auf einmal hört der Mittelantrieb auf zu drehen. Und dann schreit einer, und dann versuchen sie dann den Mittelbau dann nach unten zu ziehen, aber der Antrieb, das ist ein Hydraulikantrieb gewesen, also wenn du da keinen Antrieb mehr machst, der bremst schon ziemlich schnell alleine ab, also da ist nicht sehr viel Masse, die dann sich weiter bewegt, sondern das ist, außer wenn du im Freilauf gehst oder sowas, ne, dann würde er das tun, aber selbst dann ist da sehr viel Öl, was da hin und her geschloppt wird, das hin und her gespült wird, dass das doch sehr schnell abbremst, ne? Und dann fangen denn natürlich die Gondeln an, in die andere Richtung zu klappen als vorgesehen. Das heißt, die sollten ja alle nach innen rein klappen, wieder nach unten, dass sie unten stehen. Also als sie unten waren, waren mehrere Gondeln eben halt falsch rum nach oben, nach innen rein geklappt und hingen oben. Und natürlich dann so abgerissene Kabel, weil das ist die Länge gar nicht für ausgelegt gewesen, dass sie sich so rum bewegen dürfen, ne? Quatsch, musste man denn die von Hand wieder nach unten holen. Das war dann auch nicht so ganz einfach mit einem Kran und sowas, also weil das klappte dann so zusammen, kannst du dich ja nicht dahinstellen und die runterholen, sondern musste dann wirklich anheben und langsam wieder runterlassen, dann wieder alles in Ordnung bringen. Ja, dann, ja, wie konnte das passieren? Diskussionen und bla bla, ich weiß ja auch nicht. Hier, Rexroth hat aufgehört zu drehen. Keine Ahnung, haben wir was gemacht. Ja, nee, haben wir den Fehler auch nicht wieder gehabt. Dann wieder stundenlang gedreht, nochmal. Irgendwann ist es wieder passiert. Nochmal, gleiche Situation, zweite Mal. Und dann haben sie ja gesagt, ja, jetzt müsst ihr ja alle mal hierher gucken. Also der Kunde hat ja natürlich gesagt, hier, das war ja Huss selber, war unser Kunde. Sieht mal zu, dass sie das in Gang bringt und sowas alles. Da hat der von Rexroth gesagt, ja, also das Signal, ich werde das mal, also ich bin der Meinung, du nimmst das Signal weg, sagt er dann zu mir. Ne? Ich sage, nee, ich kann das hier aufschreiben, hier passiert nichts. Das ist immer da. Also ich habe das immer, ja, dann bauen wir hier mal so einen Fang ein, also wann das Signal weggeht. So, ich habe das dann auch dann eingebaut, wann dieses Signal mal negativ wird in der Zeit und er auch. Und dann haben wir es wieder fahren lassen und das dauerte Stunden, Tage lang, passiert nichts. Irgendwann passiert es doch wieder. Bei mir, das Signal ist nicht weggegangen, also das Ausgangssignal war immer da. Er sagt, hier, da hast du für, weiß ich, 20 Millisekunden oder ist das Signal weg gewesen. Und dann fiel es mir ein, das ist eine Sicherheits-SPS. Safety 3, SEAL 3 Ausgang.
Der wird getestet.
Der wird getestet. Irgendwann, in irgendeiner Stunde, versucht er mal das Signal wegzunehmen und prüft es, ob es weggegangen ist. Und das ist genau da, wo er für, weiß ich, 10, naja, ist noch kürzer. Das sind irgendwie, normalerweise ein Schütz fällt da nicht bei ab oder sowas. Es ist unter 10 Millisekunden. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr kurz. Aber er hat ja eine Elektronik dahinter. Der hat sofort abgeschaltet, das Ding zum Stehen gebracht und dann ist es dann ist er stehen geblieben. Ja, Lösung war am Ende die. Ja, es war ja
Sicherheitssteuerung ausgebaut.
Genau. Nee, den Ausgang müsste man dann nicht auf SEAL 3, sondern einfach nur als Standardausgang konfiguriert, also dass der nicht geprüft wird. Und dann war es behoben, ne? Aber das hat schon ein paar Tage gedauert, du. Ja. Das zu suchen und auch ein bisschen Schaden gemacht, ja. Das ist richtig. Aber das war mir. Am Ende, das war eine Unterbrechung von, ich weiß nicht, die Schütze sind da ja, das ist vom System, wird das ja irgendwann gemacht. 3 bis 5 Millisekunden oder so wird mal kurz abgeschaltet und die messen dann im Ausgang über einen Eingang, ist stromlos, ne? Kommt da keine Spannung mehr raus, weil wegen SEAL 3 musste durchkontaktierte Ausgänge. Oder es war sogar nur SEAL 2, weil es war ja nur ein einkanaliger Ausgang. SEAL 2 ist denn gemessen worden, ob diese Spannung oder ob der Ausgang negativ wird. Und das macht das System ja selber, das macht das Programm ja nicht. Das Programm hat immer durchweg Ausgang voll gesetzt, aber das System, also das Betriebssystem von der Sicherheits-SPS hat dann einmal abgeschaltet für ein paar Millisekunden. Ja, das war's denn. Und da, das war auch eine interessante Reise.
Ja. Ja, das sind immer diese, also ich hasse auch diese Dinge, die, wo du eigentlich gar nicht dran denken kannst, sag ich mal, okay. Ja. Also, sei es irgendwelche Ladeströme, die dir irgendwelche Netzteile um Ohren fliegen lassen oder halt so ein SEAL-3-Test, ja, da kannst, also das kann man natürlich wissen.
Ja.
Vermutlich.
Ja.
Muss
ja.
Ich schon zugeben, aber, ja.
Ja, aber
kommen auf den Mist.
Ja, genau. Ja, vor allen Dingen hast du dann immer geguckt, alle Ausgänge, weil der sagte dann immer, ja, du schaltest das weg. Und ich habe dann wirklich, ja, ich schalte das nicht weg. Warum soll ich das wegschalten? Da oben schalte ich gar nichts weg, weil das ist...
Ja, du machst das ja auch nicht in dem Sinne, sondern das genau. Ist halt Teil der Sicherheit. Ja,
ja. Und das war dann eben halt das Problem am Ende. Also Sicherheits-SPS ist dann am Ende ein Problem.
Macht es nicht einfacher.
Ja. Naja, aber das war dann auch rauszufinden. Aber solche Sachen passieren eben halt. Ne?
Ja.
Das kann man auch nicht mal testen oder sowas. Also das passiert eben halt auf der Baustelle. Ja. Ist so.
Richtig, das sind die Sachen, die du nicht simulieren kannst oder nur schwierig. So viel Kreativität hast du im Büro nicht, dass du genau das simulierst.
Nee. Das ist schon hart zu finden. Und da muss man, am Ende war es ja auch so, okay, ich bin denn darauf gekommen, weil der Rex Ruttmann hat dann auch gesagt, also warum nimmst du das da 20 Millisekunden, also 10 Millisekunden weg? Der konnte sich das ja gar nicht vorstellen. Aber als ich das denn gesehen habe, dass das für so eine kurze Zeit weg war und wieder kam, ne, also er hatte ja so einen Schrieb gemacht dann, ne? Und da fiel es mir erst ein, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also das war nur diese kurze Unterbrechung und dann habe ich gedacht, ja, klar, SEAL 2, Ausgangstestsystem, haben wir auf dem Lehrgang gehabt. Das macht das System natürlich, um zu testen, ob seine Ausgänge abschaltbar sind. Und dann,
Shit happens.
So sieht's aus.
Ja.
Ja. Das war so. Zwei Geschichten von meiner Seite.
Ja, und ich denke, weitere können wir im Laufe der...
Wenn das jemand hören möchte. Können wir das nochmal wiederholen?
Genau. Im Berufsleben sage ich immer gerne, Schweigen ist Zustimmung. Also wenn es euch gefallen hat und ihr nichts schreibt, dann machen wir es wiederholen. Jedes Mal.
Genau.
Ja, ich habe noch einen kleinen Tipp für alle Neu-Inbetriebnehmer oder, nee, nicht Inbetriebnehmer, vor allem Service-Ingenieure, glaube ich. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es meistens so ist, dass die größten Probleme, gerade auf dem Schiff, mit einem Reboot der Steuerung behoben sind. Und gerade wenn du neu bist und hast da so einen, kurz vor der Rente stehenden Chief-Ingenieur, der dich lächelnd an Bord begleitet und sagt, ja, was soll der Lütsche hier schon beheben. Wenn du denen dann sagst, pass mal auf, hier ist ein Zettel oder nimmt einen Zettel, schreibt alle eure Probleme auf und das größte Problem sagst du mir jetzt und ich komme wieder, wenn es behoben ist. Damit kriegt man, also das hatte ich halt einmal bei einem, also genau diese Situation gehabt und der hat mich geliebt, wenn ich an Bord war. Also wirklich, der hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Yes. Und also das hilft manchmal, sich so ein bisschen Zustimmung zu schaffen.
Ja. Du meinst jetzt in der Liste,
ja, also an Bord ist es immer so, die haben nicht nur ein Problem, die haben da spinnt ein Sensor, das Signal kommt nicht richtig, der Alarm kommt ständig. Also das sollen die ja alles aufschreiben, dann sind die erstmal beschäftigt.
Ja.
Und ich bin dann halt einfach an den Schaltschrank gegangen, Spannung von der SPS weg, paar Sekunden gewartet, Spannung wieder dran.
Ja.
Bin hochgegangen, gesagt so, also natürlich getestet, ob es behoben ist.
Ja.
Also ob das Programm sich irgendwie verschluckt hat und vielleicht nochmal drauf geguckt. Also eine halbe Stunde kannst du da eine Anlage verbringen. Und dann gehst du hoch, wenn du das Gefühl hast, dass es erstmal gefixt ist. Und ja, das hat mir wirklich sehr geholfen, das ein oder andere Mal.
Ja. Okay. Ja, genau. Dann hast du wenigstens eine Liste, die du abarbeiten kannst, ne?
Ja. Genau, du kriegst eine Liste, die du abarbeiten kannst. Ja. Das ist besser als immer auf Zuruf.
Ja.
Ja.
Hilft auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, ob man es da eher, ich sag mal, nur mit einem Problem zu kämpfen hat. Auf dem Schiff.
Da hast du auch schon mal viele, viele kleine Punkte.
Mhm.
Und ich sag dann auch immer, schreibt einfach auf, was ihr habt. Und dann kann man mal gucken, was da alles kommt und kann das dann alles nacheinander aufarbeiten. Weil dieses, ich mache jetzt was, dann kommt er mit dem nächsten Punkt, dann mache ich das nächste. Und eigentlich sind es Punkte, die sich irgendwie gegenseitig beeinflussen.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja. Also häufig sind
es auch mehrere, schon besser, man hat so eine ganze Liste.
Ja, häufig sind mehrere Punkte mit einem fix behoben. Ja, und am schönsten ist immer, wenn man losfliegen muss, weil der Sensor nicht funktioniert, weil die Software doof ist und du kommst da an und misst den Sensorstrom und misst 2,7 Ampere, Milliampere. Weil ja. Genau, dieser Sensor ist einfach mal im Arsch.
Ja.
Das habe ich auch tausendmal erlebt. Ja, es ist halt nicht immer die Software.
Nee. Das ist schon.
Manchmal ist es auch der Bediener der Anlage.
So. Das Problem sitzt vorm Bildschirm.
Ja. Denn haben wir als nächstes Off-Topic.
Oh, da muss ich reden.
Ja.
Ich habe meinen Garten ohne Dynamit gesprengt.
Ja.
ja, und zwar hat der Sven ja irgendwann mal eine Steuerung, ohne Werbung zu machen zu wollen, aber es ist irgendwie ein bisschen Werbung, eine Opta-Steuerung von Finder. Das ist so ein kleines, wie groß ist die?
Weiß ich so.
8x8 Zentimeter,
ja.
10x10, irgendwie sowas. Kleines Ding, hat eine Ethernet-Schnittstelle. Das Schöne ist, die hat 10 Ampere Relais und noch ein paar Analog-Eingänge, glaube ich.
Ja, zwei Analog-Eingänge, genau. Und acht insgesamt, oder? Ja.
Ja, also mich haben vor allem die 10 Ampere Relaisausgänge sehr interessiert, weil ich wollte immer mal eine Gartensprenganlage bei mir im Garten installieren. Hab da auch schon die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen Material für besorgt, weil das ist nicht ganz billig. Hab da auch eine sehr bekannte englische Gartenfirma, die mit A endet. Gardena. immer schön gekauft.
Ja.
Muss ich sagen, ist ein sehr cooles System. Ist einfach, also schneidest das Rohr, muss relativ gerade geschnitten werden. Und dann hast du einfach Steckverbinder. Du brauchst du keine irgendwie mit Dichtung, Dichtmasse und was weiß ich was alles für ein Schnickschnack arbeiten. Steckst du alles ineinander, verschraubst es und also ohne Verschraubung, sondern das ist halt wirklich gesteckt und es wird dann irgendwie gequetscht innen drin. Funktioniert mega gut. Unter anderem haben die auch passende Kästen, wo Ventile drin sind, um halt das Wasser zu starten und zu stoppen. Also, ne? Genau, und das habe ich mit einer Opta, steuere ich das an. Relativ einfach. Ich habe die Opta jetzt nicht bis ins kleinste Detail auseinandergenommen, sondern ich habe einfach nur die digitalen Ausgänge geschaltet. Dafür muss man gar nicht viel tun. Du musst die Opta ans Ethernet kriegen, beziehungsweise konfigurieren, dass sie eine IP-Adresse bekommt und in deinem Netzwerk sichtbar ist als Modbus. Und dann kannst du einfach auf Coil 0 bis 4 die digitalen Ausgänge schalten.
Hm.
Also ohne Software, ohne alles. Und das einfach fand ich schon sehr cool.
Ja.
Genau. Ich habe auch ein bisschen mit der Software rumgespielt. Die ist auch, ist jetzt nicht ganz schlecht für den Preis, sag ich mal.
Ja.
Und für die Home Automation echt eine super Alternative, finde ich.
Ja.
Hat schon Spaß gemacht. Ich habe jetzt ab und zu, dass der Modbus stirbt.
Hm.
Das weiß ich allerdings noch nicht, ob das daran liegt. Also ich habe keine direkte Leitung in die Garage, wo das Ding hängt, sondern ich arbeite da mit so einem Powerline-Adapter von Fritz.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der das ab und zu mal killt.
Ja, ja.
Also da weiß ich noch nicht, was passiert. Wenn ich die Opta boote, dann geht's wieder.
Ja.
Also ab und zu ist die offline. Ja, als Master habe ich eine Bachmann-Steuerung verwendet. Und hab mir da auch so ein bisschen Visualisierung, also hat mein Garten visualisiert mit Haus und welchen Bereich ich sprengen will, ist in drei Bereiche aufgeteilt, ist ganz lustig geworden. Kann ich sogar mal die Apple Watch steuern.
Ja. Yeah.
Pumpe an, aus. Apropos Pumpe. Ich habe Gardena angeschrieben wegen Pumpenstrom. Da haben die dann 10 Ampere nicht ausgereicht.
Beim Anlauf nicht, oder?
Ja. Also beim Anlauf haben die gesagt 20 bis 25 Ampere.
Boah.
Und bevor mir da die...
die Opta halt, durchgeht, ja.
Genau, ja, was der oder die kleben bleibt. Oder
ja.
Ja, du fährst das Ding in Schrott, weil du für 10 Euro ein dämliches Schütz nicht kaufen wolltest, ne?
Ja. Oder
15 Euro.
Ja.
Da habe ich mir dann noch einen Schütz gekauft, hab das da auch noch nebendran angebaut und dann ist das auch alles schick, bevor mir die Opta abbrennt.
Ja.
Genau, aber auch da habe ich super Support bekommen von allen Seiten. Also, das hat echt gut geklappt, muss ich sagen. Und für solche kleinen Anwendungen wirklich super einfach anzubinden.
Ja.
Jetzt muss ich mir noch ein Projekt suchen, wo ich die mal richtig programmiere.
Tja, genau.
Tja. Weil da soll es auch eine Wieso für geben.
Das ist, glaube ich, ist ja. Achso, eine Wieso, genau, da ist eine Webvisualisierung drauf, ja.
Genau.
Ja, die kannst du dann direkt ansprechen, genau.
Genau. Weil das werde ich dann irgendwann mal berichten, aber soweit habe ich es jetzt. Ich wollte erst mal zusehen, dass im Sommer da die Sprenganlage läuft.
Ja.
Für die, die zuhören, sagen, oh ja, das will ich auch mal machen. Ganz wichtig, spült eure Leitung, bevor ihr alles anschließt. Weil die ersten 3 Sprenger sind verstopft.
Da ist Sand drin gewesen, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Also spülen, bevor ihr das alles richtig zusammensteckt.
Oh.
Das ist jetzt kein Riesenakt, du musst ein bisschen ausbuddeln und abklemmen, spülen, alles freispülen, wieder anklemmen, gut.
Ja. Aber kann man sich halt sparen, auch, ja.
Genau, das kann man sich sparen und dann kann man sich den Samstag lieber in der Sonne legen.
Ja.
Und zusehen, wie der Garten gesprengt wird.
Tja. Ja. Schick.
Genau.
Ja, sehr schön. Dann gibt's noch ein Thema. Frage ist, wir haben uns angesehen, ab und zu mal die OS-Cut Library. Das ist ja im Prinzip, jetzt muss ich mal die Abkürzung, Open Source Code für Automatisierungstechnologie oder so heißt das, glaube ich. OS-Cut. .de gibt es eben halt für verschiedene Steuerungen Libraries mit Riesenfunktionalität und Dokumentation und sowas alles. Die Frage von unserer Seite ist, gibt es da draußen von euch Interesse, darauf mal einzugehen, da ein bisschen einen Leitfaden oder mal drüber zu sprechen, wie man was es für Funktionalitäten da alles gibt und was man damit machen kann.
Die ist, glaube ich, auch schon kategoriert, ne? In Engineering, Automation,
genau. Ja, die Sensorik. Ist, und Home, also Home ist auch schon drin, glaube ich, jetzt irgendwie aufgeteilt. Oder Netzwerk.
Das kann man ja mehrere Folgen lassen.
Genau, ja. Und dass wir sowas mal machen, wenn es Interesse da gibt, bitte gerne Rückmeldung an info@nerdarray.de. Ich weiß noch nicht, ob wir das Thema von alleine mal aufnehmen. Werden wir uns mal anschauen. Aber wenn ihr da direkt Feedback habt, gerne an uns senden. Ein Off-Topic-Thema habe ich auch noch. Ich habe heute eine Meldung gekriegt, Gravis hat geschlossen.
Ja, tatsächlich so, ja.
Ja, mein Lieblingsladen, weil in Bremen gibt es ja kein Apple-Laden. Also gibt es hier nicht. Gravis ist der einzige Laden, der auch wirklich Apple-Zeugs oder also offizieller Reseller von Apple-Zeugs war. Und
ach, der war im Weserpark, ne?
Der war einmal im Weserpark und der, ja. Nee, Weserpark
und in nicht, der, Stadt.
Der war in der Stadt, in der Knochenauer Straße, also bei uns direkt in Bremen Innenstadt und einmal war er in der Waterfront. Im Weserpark gibt es auch irgendwas, das hieß aber irgendwie anders. Das heißt,
ja, der hat auch zu.
Der hat auch zu, aber ich weiß
nicht. Ja, da bin ich letztes vorbeigelaufen.
Aber der gehörte nicht zu Gravis. Aber das, Gravis war immer so schick, da kannst du eben halt reingehen, Apple-Geräte gut ausprobieren. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm. So ein paar Sachen findest du ja heute jetzt auch schon bei Mediamarkt oder Saturn oder so, kannst du ja auch schon mal hingehen damit. Das war früher jedenfalls nicht so, das war eben halt Gravis vorbehalten.
Du musst nach Hamburg fahren, gibt's einen Apple Store.
Ja, das finde ich mal ein bisschen mal eben gucken und rumprobieren, ein bisschen weit. Ja, Hamburg gibt es einen großen Laden, ja. War ich auch schon, ja.
Gehst du ein bisschen an der Alster spazieren?
Richtig, und dann muss man sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen.
So.
Mal ein Fischbrötchen essen.
Ja. Genau. Ja, leider ist der...
Ein Alster trinken.
komplett geschlossen. Das heißt, auch die Online-Aktivität ist auch nicht da. Es gibt keinen Webshop mehr. Ist also komplett zu. Ich weiß nicht,
von der ist... Du hast oder keine Lust mehr?
Reicht nee, der um. Wurde aufgekauft von irgendeinem Laden, von irgendeiner Gruppe und die haben ihn dann am langen Abend verhungern lassen.
Die Filialen erstmal alle dicht gemacht.
Ja, die haben dann gesagt, das wirft alles nicht mehr ab, hat keinen Sinn und haben das dann sterben lassen. Ja, genau. Aber das ist über längere Zeit, haben die doch schon mal gesagt und sowas. Also es war schon offiziell klar. Und gestern war letzter Tag, genau.
Hatten die Schlussverkauf. Okay. Das wäre jetzt auch zu spät.
Ja.
Da. Weil es war gestern.
Hätte man sich nochmal richtig schön eindecken können.
Eigentlich schön, ja. Schon, ja. Aber das, bin jetzt auch nicht mehr da gewesen, genau.
Hätte ich mir nochmal so einen Adapter kaufen können.
Tja, zum Beispiel.
Der kriegst du da zwar nicht für 1 Euro, aber.
Nee. Aber dann funktioniert er.
Ja, das stimmt. Ja, und sonst habe ich dich so nix.
Wir waren noch auf der HMI.
Ja.
Vor ein paar Wochen.
Ja.
Kann schon fast Monaten sagen.
Vor ein paar Monaten, genau.
War noch Hannover Messe. Ja. War ganz nett.
Ja.
Was ich sehr interessant fand, dass viele Richtungen auch Fremdanbindungen gehen, was ihre IDEs angeht.
Ja.
Ja. Also so gefühlt, ne?
Ja.
Wo viele sagen, oh, du kannst halt auch das reinnehmen oder das reinnehmen.
Ja, so ein Zusammenschluss von den Leuten, wie so verschiedene Firmen, die sich da zusammenschließen, weil die, ja, ich habe das Gefühl, die ganzen gegen die Großen kommst du dann ja nicht mehr so an, ne? Also das heißt, als Kleinem kannst du nur in Zusammenschluss mit mehreren Kleinen eben halt überleben wahrscheinlich, ja. Die tun sich dann zusammen, genau. Weil die großen Platzhirsche, so wie Siemens, Beckhoff, sehe ich mal als die größten an, ja, dann kommt eine ganze Zeit gar nichts und dann kommen mehrere mittelgroße, sage ich mal, und die werden dann, die tun sich dann so ein bisschen zusammen. Genau. Ist so der Trend.
Mhm.
Suchen sich einige so zusammen.
Aber ansonsten habe ich da jetzt keine weltverändernden Dinge aufschnappen können.
Nee, haben wir nichts gesehen. Das Übliche an Maschinen, was da war. Interessante Sache war noch bei, wo waren wir? Rexroth war das, ne? Die Hannover.
Das kommt drauf an, um Festo, was es jetzt geht.
Nee, Festo war das. Festo, auf dem.
Festo, ja. Ach so, ja.
Die hatten eine Speichermethode, eine neue aufgetan. Die hatten Wasserstoff gespeichert in Bakterien.
Ja.
das war irgendwie aus irgendeinem Wüstensand, irgendwo einen trockengelegten See, wo die Bakterien da irgendwie vorhanden sind, die Wasserstoff irgendwie aufnehmen. Und die kann man gut nachzüchten und die hatten sie dann da in so Behältern drin. War eine ganz nette Idee, ja. Das hatten sie als Probedings denn. Also das Wasserstoff wird erzeugt und wird dann diese Bakterien nehmen das dann irgendwie auf, diesen Wasserstoff, und die kriegst du auch wieder raus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das
noch
wieder
raus. Wie, weiß ich auch nicht.
Aber das haben sie irgendwie
rausquetschen.
Ja, wahrscheinlich musst du irgendwie, er hatte, glaube ich, gesagt, trocknen oder ich weiß nicht, im trockenen Zustand sind die irgendwie da drin, und wenn man sie wieder nass macht, dann dünsten die dann aus oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also wenn sie
das war ganz interessant.
Ja, wenn du das Wasser wegnimmst, also wo du die Feuchtigkeit wegnimmst, dann haben sie den ganzen Wasserstoff gespeichert und andersrum beim Auflösen nehmen sie Kohlendioxid auf oder so. CO2 auf und schmeißen den Wasserstoff dann raus. War eben halt eine ganz tolle gedanklich eine oder technisch gesehen eine schicke Lösung. Ob das industriell verfügbar ist oder skalierbar ist, ist
ja, so weit waren die, glaube ich, noch gar nicht. Das war so ein Forschungsding.
Ja, genau. Fand ich ganz nette Idee. Also
ja.
Sowas.
Ja, vom Besucher Auflauf würde ich sagen, waren wir wieder auf Stand von vor Corona.
Mhm.
Also ich glaube, das Ja. Das wird weitergehen.
Ja.
Lassen Sie sich nicht nehmen, zu messen.
Es war ja wirklich eine Zeit lang so. Deswegen haben wir ja eine Zeit lang auch diese ganzen Zahlen mal veröffentlicht oder was heißt veröffentlicht, mal rausgesucht.
Ja.
Aber ich glaube, das können wir uns sparen, weil das ist jetzt einfach wieder auf dem alten Stand und messen gehen weiter wie früher.
Genau.
Ändert sich nichts.
Was haben wir jetzt? Juni? Okay, also ich denke mal
Mitte Juni.
Vor November schaffen wir doch was. Also haben wir jetzt auch erstmal keine SPS-News mehr. Messe kommt im November. Die kündigen wir wahrscheinlich dann nochmal später an. Ja. Da treffen wir uns dann vielleicht nochmal. Können wir auch ein Hörertreffen machen. Ich muss nämlich dieses Jahr, muss ich auf der Nürnberg-Messe SPS muss ich sein.
Au weh.
Ja, ja.
Dann sehen wir uns ja.
Ja, genau. Da werde ich dann...
da kann ich dann so richtig lästig werden.
Genau, körperlich vorhanden sein. ich habe Standdienst. Ne? Sonst gibt es erstmal nichts. Ich denke... Das war's jetzt erstmal von uns, oder?
Ist alles gesagt.
Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte gerne wie immer. Schreibt uns Feedback.
Schreibt uns.
Und wir hören uns dann das nächste Mal und bis dahin gute Zeit. Tschüss.
Und dann hoffentlich schönen Sommer.
Tschüss.